Einen schönen guten Morgen. Schön mit euch hier zu sein. Ich möchte am Anfang der Predigt noch einmal beten. Ich bin seit 2 Wochen so ein bisschen krank und irgendwie immer auf und ab und fühle mich einfach nicht gut. Und ich möchte jetzt einfach noch mal beten, dass trotz meiner Schwäche Gott heute Morgen einfach zu uns spricht. Danke, Jesus, dass du groß bist, Herr. Danke, dass du hier bist und dass du heute Morgen hier zu uns sprechen möchtest, Herr. Herr, du siehst, dass ich mich gerade nicht gut fühle und ich möchte dich bitten, dass du trotzdem das gebrauchst, Herr, was ich heute mitgebracht habe, was ich sprechen möchte. Ich möchte dich bitten, dass du einfach deine Worte durch mich sagst und dass du heute Morgen zu den Herzen sprichst, auch mit deinem Wort, Herr. Herr, wir wollen auf dich schauen. Auf dich kommt es an, Jesus. Wirke du unter uns jetzt hier, Herr. Amen. Ich habe euch heute Morgen mal meinen Reisepass mitgebracht. Wir wollen uns ja um das Thema Identität so ein bisschen drehen und ganz viel von vielen Seiten her beleuchten. Und ich habe mir überlegt, was macht denn meine Identität aus? Und erstmal habe ich so einen Reisepass ist mir in den Sinn gekommen. Und das ist ja schon ein sehr wichtiges Dokument, weil dadurch habe ich ja gewisse Privilegien, Rechte und Pflichten auch. Und gerade vielleicht auch einen Pass aus Deutschland zu haben, ist vielleicht auch manchmal ein hohes Gut in dieser Welt, auch mit besonderen Privilegien verbunden. Und aus diesem Pass kann man sehen, ich gucke da nicht besonders freundlich auf dem Bild, aber darf man ja auch nicht. Da bin ich geboren, der ist in Mülheim ausgestellt. Hier steht drin, ich bin 1,84 groß. Gott sei Dank steht hier nicht mein Gewicht drin. Das ist auch ganz gut. Und hier sind ein paar Stempel drin aus meinen Afrika-Reisen und weiter. Alles schön und gut. Da kann man ja bestimmt einiges von lernen. Aber macht das meine Identität aus, was mein Reisepass ist? Ich meine, wir können ja mal weitergehen und in mein Portemonnaie, übrigens ganz cool, so, ne, so nur ganz wenige Karten drin. Und da finde ich als erstes meinen Führerschein, auch total wichtig, auch ein Privileg. Also ich darf Auto fahren, das ist auch schon mal etwas, was mich auszeichnet. Und diesen Führerschein, den habe ich noch nicht so lange, der ist nämlich noch kein Jahr alt, aber verrat es niemandem. Dann habe ich hier noch meine Bankkarte. Also wenn ich jetzt auf meinen Kontostand schaue, dann steht da ein Minus gerade, aber das ist nicht das Entscheidende. Ist ja bald Ende des Monats und so weiter, aber das ist was anderes. Ah, guck mal, ich habe noch einen Ausweis hier. Da steht auch drauf, der aktuelle, wo ich wohne. Also kann man hier nochmal sehen, wer ich bin. Lennart Matthias Mev Barfurt heiße ich übrigens. Genau. Oh, ich habe noch eine zweite Bankkarte. Mensch, das sieht ja recht reich aus. Meine Gesundheitskarte, auch ein hohes Gut in Deutschland. Und natürlich mein Amtsausweis. Ne? Also ich habe einen Amtsausweis, weil ich von Beruf Pastor bin. Und damit kann man tatsächlich, wenn man den hinlegt, zum Beispiel beim Krankenhaus parken und kriegt kein Ticket von der Polizei. Also wirklich, ne? Richtig was wert hier. Ich bin bestechlich, also vielleicht dann Lichtbild austauschen, eine Kopie oder so, kein Problem, kriegen wir hin. Also ganz viele wichtige Karten irgendwie und doch irgendwie nur Plastik. Also bin ich das, was jetzt hier auf diesen Karten steht? Ist es das, was mich ausmacht, was meine Identität ist? Und ich glaube, heutzutage sind wir ganz schnell, dass wir auch auf Äußerlichkeiten schauen, auf den Status, auf den Job, auf das Bankkonto, vielleicht auf das Auto, was wir fahren, auf die Macht, den Einfluss, den wir besitzen. Ich weiß nicht, ob es dir mal schon mal passiert ist, dass du angeraunt wurdest, vielleicht so nach dem Motto, ey, wer bist du denn eigentlich? Also das könnte mal dem einen oder anderen auf der Straße passieren. Und gestern Abend war so eine Situation, wo ich das mal einem anderen zuschreien wollte, als ich gerade spazieren war mit meiner schlafenden 2-jährigen Tochter in der Trage und ich laufe nichts an bei uns in Agathenburg die Hauptstraße entlang und dann kommt eine Gruppe Jugendlicher und ich fange an zu böllern und ich glaube, ich werde nicht mehr. Hallo? Ey, wer bist du denn, du halbstarke Person da hinten? Hätte ich am liebsten geschrien. Ich habe da nur geschrien, ey, meine Tochter schläft. Und die ist einmal zusammengezuckt und die hat es nicht weiter gejuckt, aber mich hat es ganz schön erschreckt. Ja, wer bist du eigentlich? Oder wer bin ich eigentlich? Diese Frage stellen wir uns, glaube ich, oft, wenn wir in Krisensituationen geraten. Oder wenn ja, große Ereignisse in unserem Leben passieren. Wer bin ich eigentlich ohne meinen Job, meinen Beruf? Wer bin ich ohne die wunderschöne Frau an meiner Seite zu haben, die ich meine Ehefrau nennen darf? Wer bin ich ohne die Beziehung, die ich habe, wenn meine Kinder vielleicht irgendwann aus dem Haus rausgehen und ich dann ganz viel Zeit wieder habe? Wer bin ich ohne mein Auto, ohne mein Haus oder was auch immer? Wir wollen uns mit diesem Thema, wer bin ich, was ist meine Identität, beschäftigen. Und ich bin davon überzeugt, dass es so wichtig ist. Und unser Ziel ist es, dass wir mehr und mehr verstehen und begreifen und entdecken, dass Gott uns Identität und Wert zusprechen möchte. Und warum es sich lohnt, sich damit zu beschäftigen und sich diese Identität, die Gott uns schenken möchte, anzueignen. Wir orientieren uns in dieser Predigtreihe auch immer wieder aus Impulsen aus einem Buch, das heißt Neues Leben, neue Identität von einem Dr. Neil T. Anderson. Und der hat echt coole Impulse und das ist ein Buch, wo wir gesagt haben, ey, da sind eine Vielfalt von Betrachtungswinkeln zum dem Thema Identität. Und daran werden wir auch immer wieder Sachen herausgreifen. Sehr empfehlenswert, da auch persönlich vielleicht das zu lesen oder Impulse in die Kleingruppen, die wir machen wollen, mitzunehmen. Wenn wir fragen, was ist unsere Identität, unsere Identität als Mensch, da kommen wir zu dem Punkt, dass wir geschaffen sind von Gott. Und ich habe euch ein Bild mitgebracht. Vielleicht können wir das ja auch ganz groß anzeigen. Genau. Sonst laufe ich da immer doppelt herum. Das ist ja verwirrend. Ach, perfekt, vielen Dank. Genau. Also in vielen wissenschaftlichen Versuchen versucht man, oder auch in Therapien, in Seelsorge, in Psychotherapie, versucht man den Menschen in 2 bzw. 3 Bereiche einzuteilen. Das ist oft Körper, Seele und Geist. Wir haben einen Körper geschaffen, der Bedürfnisse hat, der auf Toilette gehen muss, der Nahrung benötigt, der fit gehalten werden darf. Wir haben eine Seele, die Psyche, unseren Verstand, Gefühle, unseren Willen, den wir entwickeln. Und wir bestehen aus Geist, also einem Teil, ja, der eigentlich dazu da ist, Beziehungen mit Gott zu leben, wie ich jetzt einfach mal Platz sagen würde, die für Spiritualität steht, für geistliches Leben. Wir sind geschaffen als ein komplexes Wesen von Gott, in Gottes Ebenbild hinein. Und wir sind geschaffen mit einer Bedeutung. Gott wollte den Menschen schaffen, um Gemeinschaft zu haben. Und er hat uns sogar noch mehr Bedeutung verliehen. Wir lesen ganz am Anfang der Bibel im 1. Kapitel. Und Gott segnete sie und Gott sprach zu ihnen, seid fruchtbar und mehrt euch und füllt die Erde und macht sie euch untertan. Und herrscht über die Fische im Meer und über die Vögel des Himmels und über alles Lebendige, das sich regt auf der Erde. Also Gott hat uns Menschen ursprünglich geschaffen, um mit ihm Gemeinschaft zu haben und auch in dieser Schöpfung unterwegs zu sein. Und unsere Bestimmung war es, diese Schöpfung von Gott zu hegen und zu pflegen und sogar darüber zu herrschen. Das war der ursprüngliche Auftrag Gottes. Gott hat uns hineingesetzt in einen Raum der Geborgenheit und Sicherheit. Wir lesen weiter im 1. Buch Mose und Gott sprach, siehe, ich habe euch alles samentragende Gewächs gegeben, das auf der ganzen Erdoberfläche wächst. Auch alle Bäume, an denen samentragende Früchte sind, sie sollen euch zur Nahrung dienen. Aber allen Tieren der Erde und allen Vögeln des Himmels und allem, was sich regt auf der Erde, allem, in dem eine lebendige Seele ist, habe ich jedes grüne Kraut zur Nahrung gegeben. Und es geschah so. Also ursprünglich sind wir geschaffen von Gott in ein Setting, was uns Bedeutung verleiht, als gemeinschaftliche Wesen, wie wir mit Gott eins zu eins in der Kühle des Morgens oder des Abends unterwegs sind und Beziehung mit ihm leben, sind wir in einen Raum gesetzt, der Geborgenheit und Sicherheit und Versorgung bringt. Dieser Garten Eden war so, dass der Mensch alles hatte, was er brauchte. Er musste sich keine Sorgen machen, was will ich essen, was will ich trinken, was will ich anziehen. Es war einfach Versorgung da und wir mussten keine Gedanken daran verschwenden, weil Geborgenheit, Versorgung und Sicherheit da war. Und auch zu unserem Ursprung gehört, dass wir eine Zugehörigkeit haben. Und Gott, der Herr, sprach, es ist nicht gut, dass der Mensch alleine sei. Ich will ihm auch eine Gehilfin machen, die ihm entspricht. Und Gott, der Herr, bildete aus dem Erdboden alle Tiere des Feldes und alle Vögel des Himmels und brachte sie zu den Menschen, um zu sehen, wie er sie nennen würde und damit jedes lebendige Wesen den Namen trage, den der Mensch ihm gebe. Also Gott stellt sich uns natürlich auch in die Gemeinschaft mit sich selber, aber sagt, ey, der Mensch soll nicht alleine bleiben und er schafft noch das Gegenüber dazu. Und auch in diesem Vers sehen wir nochmal diesen Auftrag, diese Berufung, dass wir über diese Schöpfung sogar herrschen dürfen. Wir sind geschaffen für Beziehung mit Gott und auch für Beziehung miteinander. Und ganz am Anfang der Bibel, Mann und Frau. Wir sind lebendige Wesen geschaffen, als lebendige Körper, als lebendige Seelen mit einem lebendigen Geist. Und dann passiert etwas, was die Bibel den Sündenfall nennt. Und diese Auswirkungen von dem Sündenfall, die im Prinzip die Folge dessen sind, dass der Mensch sich entscheidet, das zu tun, wovon Gott gesagt hat, ey, diese eine Sache, du darfst alles tun, aber diese eine Sache, die tu nicht. Und der Mensch hat sich entschieden und hat diese eine Sache getan. Er hat nicht den Apfel, sondern die Frucht vom Baum gegessen. Theologische Spitzfindigkeit. Er hat die Frucht vom Baum gegessen und sich dagegen entschieden, dem Willen und der Empfehlung Gottes zu folgen. Er hat sich dagegen entschieden, dem Rat Gottes, der liebevoll gemeint war, zu folgen. Und eine Auswirkung davon ist, dass mit unserem Verstand der Mensch angefangen hat, Gott gar nicht mehr so zu erkennen. Es war nämlich eine Trennung da. Der Mensch konnte nicht mehr in dieser Gemeinschaft mit Gott existieren. Es passierte ein geistlicher Tod. Nicht der Körper ist gestorben, der ist nur dem Verfall preisgegeben worden. Aber es passierte ein geistlicher Tod, weil wir von Gott abgeschnitten und getrennt worden sind. Von der Gemeinschaft mit unserem Schöpfer, von der Gemeinschaft mit unserem Vater. Und die Folge ist, dass der Verstand gar nicht mehr funktionierte und gar nicht mehr klar hatte, wer ist Gott. Die erste Reaktion der Menschen war, sich vor Gott zu verstecken. Das gab es vorher gar nicht. Vorher wurde diese Gemeinschaft gesucht und auf einmal wollten sie sich vor Gott verstecken. Als ob man sich vor Gott verstecken könnte. Sie merkten auf einmal, wie schwach und hilflos sie waren. Und daraus erwuchs ein Bedürfnis nach Stärke, nach Selbstkontrolle. Die Auswirkung vom Sündenfall für uns Menschen ist ganz klar, dass ganz neue Gefühle in unser Spektrum getreten sind. Und allen voran Ängste und Sorgen. Sich jetzt doch Gedanken zu machen über Nahrung, Kleidung, Schuld und Scham, Nacktheit zu erkennen und Angst vor Reaktion eines Gegenüber zu haben. Daraus erwächst halt unser tiefer Wunsch nach Selbstwert. Und gerade in unseren heutigen Zeiten ist es, glaube ich, auch herausfordernd, weil wir sehr oft unterwegs sind, was ist unser Gefühl, was sagt mir mein Gefühl? Und ich glaube, die Bibel ermutigt uns auch immer wieder dazu, ja, unser Verhalten nicht diesen negativen Gefühlen nur nachzugeben, sondern mit Verstand unterwegs zu sein, auch wenn wir etwas anderes fühlen. Eine Folge vom Sündenfall war, dass wir viel, viel mehr Entscheidungen treffen müssen. Vorher war vieles geklärter und selbstverständlich lief alles ab. Und heutzutage werden wir mehr und mehr bombardiert mit Fragen, mit Richtungsweisungen, mit Entscheidungen, die wir treffen müssen. Viel öfter müssen wir vielleicht auch zwischen Gut und Böse, zwischen richtig und falsch entscheiden. Identität ist in unserer Gesellschaft, ist in Kultur total umkämpft. Aber nicht nur in der Kultur heutzutage, sondern ich glaube, einen wesentlichen Faktor, den wir oft aus Augen verlieren, ist, dass unsere Identität umkämpft ist in der geistlichen Welt. Es gibt einen geistlichen Feind und die Bibel nennt ihn den Teufel oder den Satan. Und dieser möchte uns Lügen verkaufen. Immense Lügen. Vor allem möchte er, dass wir nicht wissen, welche Identität wir in Gott, unserem himmlischen Vater, haben. In Jesus Christus. Wer bin ich in Jesus Christus? Und er möchte, dass wir diese Identität niemals klar vor Augen haben, sondern immer wieder abgelenkt werden, verdreht. Der Teufel, wie die Bibel ihn beschreibt, ist kein Schöpfer. Er hat nicht diese Autorität wie Gott, dass er spricht und es geschieht. Er ist nicht Gott, sondern er hat es richtig gut drauf, gute Sachen zu verdrehen, zu rauben, zu zerstören. Das sind die Kennzeichen des Teufels, wie uns die Bibel das immer wieder sagt. Er nimmt das Gute, was Gott vielleicht auch gegeben hat, verdreht es und pervertiert es vielleicht sogar. Jesus sagt einmal über den Teufel in Johannes 8, er war von Anfang an ein Mörder und stand nie auf dem Boden der Wahrheit, weil es in ihm keine Wahrheit gibt. Wenn er lügt, redet er so, wie es seinem ureigensten Wesen entspricht, denn er ist ein Lügner, ja, er ist der Vater der Lüge. Und durch den Sündenfall ist etwas passiert, dass diese Berufung, die der Mensch hatte, über die Erde zu herrschen, nicht mehr ausgeführt werden konnte von dem Menschen, sondern ich glaube auch dieser Widersacher versucht, an diese Stelle zu treten und in dieser Welt zu regieren und zu herrschen. Und das kann er richtig gut, der hat nämlich schon jahrtausendlang Erfahrung mit Menschen wie du und ich. Und er hat ganz perfide Werkzeuge, wie er das tut. Und oft geht es halt los, dass er uns abhalten möchte, wirklich unsere Identität zu verstehen, zu verinnerlichen, zu finden in Jesus, in Gott, indem er Stimmen und Meinung anderer über mich setzt, die zu großen Lügen in meinem Leben werden, die ich nach und nach vielleicht als Identität aufnehme. Und das sind oft so Lügen wie, du bist dumm, du bist wertlos. Und ja, es gibt Menschen auf dieser Erde, die machen diese Erlebnisse, dass Menschen und vielleicht sogar in der Familie ihnen sowas gesagt wird. Du bist nicht richtig. Vielleicht im schlimmsten Fall, du bist ein Unfall. Du bist gar nicht gewollt, du bist nicht geliebt. Und wenn solche Sätze Macht gewinnen in unserem Leben, dann verlieren wir unsere wahre Identität außer Augen und die Folge sind fatal, die Folgen. Ich habe hin und wieder schon mal erzählt, eine Lüge in meinem Leben war, dass ich in der Schule eine Klasse wiederholt habe und im Endeffekt nach der 11. vom Gymnasium abgegangen bin und dann FSJ gemacht habe, eine Ausbildung gemacht habe, dann Theologie studiert habe. Aber eine lange, lange Zeit habe ich geglaubt, weil ich abgebrochen habe auf dem Gymnasium, habe ich mir selber eingeredet oder ich weiß nicht, woher es kam, ich bin dumm. Weil ich es nicht gepackt habe, mein Abi fertig zu machen. Das war eine so große Lüge, die so eine Macht in meinem Leben hatte. Ich bin dumm. Ich kann ja sowieso nichts. Wer bin ich denn schon? Schmerzen und Verletzungen und auch solche Aussagen können solche Verletzungen sein in unserem Leben. Die nutzt der Teufel, um uns zu zerstören. um uns davon zu entfernen, von dem, was unsere eigentliche Identität ist. Und Jesus ist da und will heilen. Ein Punkt, den ich kürzlich gelesen habe, was uns beeinflusst und vielleicht auch gerade die jungen Leute in unserer Mitte. Eine Studie aus dem Oktober letzten Jahres aus Amerika sagt, dass 50% aller Jugendlichen im Alter von 11 bis 17 im Durchschnitt 237 Nachrichten über WhatsApp und TikTok und YouTube und was es nicht noch alles für verschiedene Messenger gibt, bekommen. 237 Benachrichtigungen am Tag, die aus der Klasse kommen können, die mein YouTube-Star hat die neuesten Updates gepostet, schau dir jetzt das Video an. 237 Nachrichten, da würde ich halt sagen, bei Erwachsenen wäre das vielleicht ein Top-Manager in einer großen Firma, der so viele Mails am Tag hat und durcharbeiten muss. Aber durch Social Media gibt es 237 Nachrichten im Durchschnitt bei Jugendlichen, die einen beeinflussen, die vielleicht eine Entscheidung hervorrufen wollen, die neuesten Nachrichten haben, die neuesten Trends und ich überlegen muss, wie stehe ich vielleicht dazu? Und dann die größte Gefahr bei Social Media, finde ich, ist Werbung. Weil wer von euch hat schon mal eine Werbung gesehen, oder die, ganz, ganz selten vielleicht mal irgendwas Christliches, die sagt, ey, du bist richtig gut, weil Gott dich so gemacht und geliebt hat, wie du bist. Du brauchst unser Produkt gar nicht, du bist schon genug. Werd eine gute Persönlichkeit, konzentriere dich auf deine Persönlichkeit. Ja, wenn du unser Produkt kaufst, ja, nicht so wichtig, ist zwar nett, riecht gut, keine Ahnung. Nein, natürlich nicht. Die Werbung versucht dir immer aufzuzeigen, was du noch nicht hast, was dein Mangel ist. Das ist doch das Ziel von Werbung, so wie wir alle davon betroffen sind. Kauf das Produkt und du bist ein Mann. Fahr das Auto und du bist richtig cool. Du musst da und da ein Haus besitzen, dann bist du wirklich, ne? Kultur und Politik. Heutzutage ist es so, dass wir nicht mehr Mann und Frau haben. Es gibt auch divers. Und divers meint, ich weiß nicht, ob mein Stand richtig ist, 107 verschiedene Geschlechter. 107 verschiedene Geschlechter, zwischen denen wir uns entscheiden müssen, die uns angeboten werden. Und womit gerade auch jüngere Leute, die vielleicht noch nicht eine gefestigte Persönlichkeit haben, konfrontiert sind und herausfinden müssen, wo in diesen 107 Persönlichkeiten soll ich mich denn einordnen? Das biologische Geschlecht wird hinterfragt. Die Ehe von Mann und Frau und Familie wird hinterfragt. Und auch da glaube ich, dass auch dahinter etwas steckt, was kommt, um zu zerstören und zu verdrehen. Und Lügen, die ich annehme, egal wo sie herkommen, ob sie mir zugesprochen werden, ob ich beeinflusst werde von Social Media, von Werbung, was auch immer, alles, was ich so in mich aufnehme, daraus versuchen wir, unsere Identität abzuleiten. Und ganz vielen geht es halt so, dass man irgendwann, wenn man nur auf das schaut, was man selber vielleicht kann oder macht und gerade in dieses Vergleichen kommt, boah, die tollen Social Media Queens, so schön werde ich doch niemals sein. Ach, ich werde nie einen abkriegen. Wenn ich nicht jetzt diesen Schuldenberg auf mich nehme, um das Auto zu fahren, den neuen BMW, keine Ahnung, dann wird mich doch nie eine toll finden. Oder andere Lügen, die dann kommen, gerade wenn wir versagen. Ja. Hatte mein Papa doch recht, als er gesagt, na, du taugst nichts. Welche Stimmen sind in unserem Kopf? Und welchen Stimmen glauben wir? Und es gibt eine Stimme, mit der wir uns beschäftigen wollen. Das ist die Stimme aus dem Wort Gottes, das ist die Stimme von Gott. Gott, der dir zusprechen möchte, wer du bist. Und ich wünsche mir so, dass wenn wir uns mit diesen Fragen der Identität auseinandersetzen, dass es ein Ziel wird, dass Gottes Stimme lauter wird in unserem Leben und wir Gottes Stimme mehr glauben als den vielen, vielen, vielen anderen Stimmen, die noch um uns herum sind. Und dass wir neu glauben und annehmen, dass das, was wir in dem Wort Gottes finden, was dort über mich gesagt wird, dass das mehr und mehr zur Wahrheit und Identität in unserem Leben wird. Wir lesen von Jesus, dass er am Anfang seines Wirkens 40 Tage in die Wüste geführt wurde. Und dort wurde er auch versucht von dem Widersacher, von dem Teufel. Und er wurde ganz heimtückisch so an, wenn du wirklich Gottes Sohn bist, wenn du ja wirklich so allmächtig wirst, dann. Und Jesus hat damals schon die einzig richtige Antwort gegeben und hat ganz cool und lässig auf drei solche Fragen geantwortet. Es steht geschrieben in Gottes Wort. Gottes Wort ist das Maßgebende, was entscheidend ist über mich und mein Leben. Jesus hat uns das vorgemacht und hat uns dieses Beispiel gegeben und hat gesagt, vertraut auf die Stimme des Vaters, die uns am sichersten überliefert ist in seinem Wort in der Bibel. Es geht nicht um unsere Meinung, was wir denken, sondern Jesus sagt, hey, es kommt darauf an, was Gott im Himmel über dich denkt. Und wenn wir das Wort aufschlagen, dann ist es ganz klar. Gott hat dich geschaffen. Gott hat dich gewollt. Gott hat dich gemacht. Und vor Gott, dem Gott der Bibel, den wir im Christentum finden, ist nicht ein Gott, der sagt, wie es in anderen Religionen ist, tue mehr gute Taten als schlechte, dann bist du gerecht, dann bist du wertvoll, dann bist du akzeptiert. Sondern Gott hat einfach gesagt, du bist gut geschaffen. Du bist mein geliebtes Kind. Komme, was wolle. Du musst es dir nicht verdienen. Du kannst es gar nicht verdienen. Aber ich liebe dich trotzdem. Du bist wertvoll. Ich wünsche uns so sehr, dass diese Stimme von Gott wirklich in unserem Alltag, in unseren Hochzeiten und tiefen Zeiten viel, viel mehr spricht und viel, viel mehr Identität geben wird als so eine Karte. Und mein Gebet ist wirklich, dass wir in dieser Zeit auf die Stimme Gottes hören und uns neu von ihr verändern lassen, von dem, was Gott über uns sagt. Es gibt eine Regel in dieser Welt, die lautet, alles im Leben ist so viel wert, wie sich jemand findet, der bereit dafür ist zu zahlen. Ein Beispiel, ich gestehe, ich kenne mich nicht mit Autos aus und ich als Mann habe trotzdem nicht so die Faszination für Autos geerbt. Aber es gibt ja aus meiner Perspektive aus so richtig alte Rostlauben, wo man halt denkt, der Materialwert ist nicht gegeben oder warum. Und dann gibt es auf der anderen Seite Leute, die bereit sind, Hunderttausende oder Millionen für solche Autos herzugeben. Nicht, weil irgendwie der Wert, der Materialwert das jetzt irgendwie hergeben würde, sondern es ist halt irgendein ideeller Wert. Und so ist irgendwie so ein Prinzip. Wenn wir jemanden finden, der nur bereit ist, dafür zu bezahlen, dann kann ich das ja auch viel, viel teurer verkaufen. Diesen Vorwurf könnte man jetzt zum Beispiel ja auch Apple machen, ne? Aber ist ein anderes Thema. Und wenn ich dann die Frage stelle, wer wäre denn bereit, für mich was zu bezahlen? Dann schaue ich meine Frau an und sage, was haben wir noch auf dem Konto? Was bist du denn bereit zu zahlen für deinen Ehemann? Diese Frage ist müßig. Und wenn wir zu Gott schauen und in die Bibel schauen, dann sehen wir, jemand hat für dich bezahlt. Und zwar mit dem höchsten Preis, mit seinem eigenen Leben. Du bist Gott so wertvoll, dass er sein Leben hingegeben hat. Du bist bedingungslos geliebt. Du musst nicht erfüllen, dass du jeden Tag eine Stunde betest und anderthalb Stunden Bibelstudium und, naja, also, ne, das kann man noch multiplizieren. Nein, davon hängt es nicht ab. Du bist geliebt. Punkt. Du darfst sein. Gottes Identität für dich ist, du bist wertvoll, du bist bedingungslos geliebt. Im Petrusbrief gibt es noch einen ganz coolen Bibelvers, den ich noch unbedingt mit euch lesen möchte. In 1. Petrus 2, Vers 9 und 10 steht, ihr aber seid ein auserwähltes Geschlecht, ein königliches Priestertum, ein heiliges Volk, ein Volk des Eigentums, damit ihr die Tugenden dessen verkündet, der euch aus der Finsternis berufen hat zu seinem wunderbaren Licht. Euch, die ihr einst nicht ein Volk wart, jetzt aber Gottes Volk seid und einst nicht begnadigt wart, jetzt aber begnadigt seid. Ich habe überlegt, ob ich nur über diesen Vers predige, weil da so viel drinsteckt an Identität, was Gott in uns hineingelegt hat. Auserwählt, königlich, priesterlich, heilig, ein Volk, das Gott gehört. Berufen aus der Finsternis in sein Licht. Eins, die wir, jeder Einzelne für sich waren, zusammengefasst sind jetzt als Gemeinde, als sein Volk. Eins, die wir nicht begnadigt sind, begnadigt von Gott. Wir dürfen frei sein von dem, was uns gefangen hält und auch von dem, was die Bibel Sünde nennt. Es gibt so viel zu entdecken in Gottes Wort. Über das, was er spricht, über die Identität, die er in dich hineingelegt hat. Alles, was wir tun dürfen, ist vor Gott zu treten und zu sagen, danke, Jesus, dass du am Kreuz für mich gestorben bist. Dass du für mich alles hingegeben hast. Es ist so schwer zu ermessen, wie kostbar diese Tat von Jesus am Kreuz ist. Wie geliebt bist du? Wie geliebt bist du, Sohn und Tochter des Höchsten? Ein Punkt, wie wir weiterkommen können und wie es in uns arbeiten kann, wie wir uns neu mit dieser Identität auseinandersetzen können, ist einfach, dass wir in die Gegenwart Gottes treten. Natürlich auch in seinem Wort lesen und mit ihm reden. Das folgt irgendwie automatisch. Aber einen Schritt, den wollen wir jetzt gehen und den wollen wir jetzt tun. Wir wollen in eine Lobpreiszeit gehen. Und wir singen Lieder, die heute ausnahmsweise auch mal wieder vom Video kommen. Aber das darf uns nicht abhalten, in die Gegenwart Gottes zu treten. Und auch die Lieder, die herausgesucht wurden, die wurden liebevoll ausgesucht als Lobpreiszeit. Und die dürfen wir nutzen, um in die Gegenwart Gottes zu treten. Um ihnen unsere Fragen hinzuhalten. Um ihn vielleicht einfach einzuladen mit dem ganz einfachen Gebet. Gott, zeig mir ganz neu deine Liebe. Vielleicht einfach ganz ehrlich zu bekennen, mir geht's gerade nicht gut, Herr. Du siehst die Lügen, die in meinem Leben sind. Du siehst die Nöte. Und einfach die Arme aufzumachen und zu sagen, komm Gott, ich will neu dir begegnen und neu entdecken. Und ich möchte jetzt beten, dass Gott hier und jetzt mitten unter uns wirkt. Jesus, ich danke dir, dass dein Wort davon sprichst, Herr, dass du uns wunderbar erdacht hast, dass du uns berufen hast, in deine Gegenwart zu sein und Gemeinschaft mit dir zu haben, dass du uns berufen hast, neues Leben bei dir zu finden und ganz neue Wert und Liebe zu erfahren, Herr. Herr, und ich träume davon, wie ich selbst und wie viele andere hier ganz neu entdecken und ergreifen, Herr, was es bedeutet, von dir geliebt zu sein und in dieser Identität ins Leben mit allen Herausforderungen zu gehen. Jesus, und wir gehen jetzt in den Lobpreis vor dich mit den Emotionen, mit denen wir jetzt hier sind, Herr. Herr, wir wollen dich anbeten im Lobpreis. Wir wollen dir die Ehre geben, Herr. Wir wollen dir danken für das, was du getan hast, Herr. Wir wollen dir danken für den Preis, den du bezahlt hast durch das Blut von Jesus am Kreuz, Herr, womit wir kostbar erkauft sind. Komm Gott, wirke du hier. Danke, dass du in unser Innerstes siehst, dass wir so sein dürfen, wie wir sind, dass wir uns nicht verstecken brauchen vor dir. Und ich lade dich ein, neu zu entdecken, wer du wirklich bist in Jesus Christus.